Und es wurde alles zusammenentwickelt. Die Instrumente mit dem Implantat und die Technik. Das ist kein Zufall, sondern eben ein Teil dieses ganzen Konzepts. Das Implantat ist kompakt und flexibel und weich genug für einen ganz kleinen Zugang. Tatsächlich nur 2 bis 3 Zentimeter, ohne dabei Qualitätsverlust oder Formstabilität einzubüßen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein, der Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Mein Name ist Dr. Niklas Noack, ich komme aus Berlin, habe hier eine Praxis für plastische und ästhetische Chirurgie. Ich freue mich heute mit dir über ein Thema zu sprechen, das mich ehrlich gesagt wirklich beschäftigt, weil, so glaube ich es, tatsächlich etwas Neues dahinter steckt in einem Bereich, in dem echte Neuheiten eher selten sind in den letzten Jahrzehnten. Und ich mache seit 20 Jahren Brustoperationen. Und das grundlegende operative Prinzip der Brustvergrößerung hat sich in dieser Zeit eigentlich kaum verändert. Die Implantate sind besser geworden, ja, die Oberflächen haben sich entwickelt, die Narkose ist sicherer geworden. Aber die Logik des Eingriffes selbst, die war eigentlich immer das Gleiche. Man macht einen Schnitt, man schafft eine Tasche für das Implantat, entweder über dem Muskel oder unter dem Muskel. Das ging immer ein bisschen hin und her, was da besser ist. Dann kommt das Implantat rein, man macht die Naht, näht zu und das war's. Und vor relativ kurzer Zeit kam nun etwas auf, das ich zunächst mit der für unsere Branche doch eher typischen Skepsis betrachtet habe, die sogenannte Präservé-Technik. Und nachdem ich mir das aber jetzt genau angeschaut habe, mittlerweile auch zertifiziert bin, diese Technik durchzuführen, die Technik kenne, die Studiendaten kenne, die klinischen Ergebnisse kenne, bin ich wirklich überzeugt, das ist eine Ausnahme und das ist tatsächlich etwas Neues. Und darüber möchte ich deshalb in dieser Folge sprechen und ein bisschen was davon teilen. Was steckt in dem Namen? Préservé klingt französisch, kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie schonen, bewahren, erhalten. Das beschreibt ganz gut das operative Ziel dieser Methode, weil das Gewebe soll während des Eingriffs so weit wie möglich erhalten bleiben, nicht als irgendwie nur ein Werbegag sozusagen, sondern als chirurgisches Prinzip, was dahinter steckt, was auch den Ablauf der ganzen Operation bestimmt. Und was ich damit meine, dazu gleich, entwickelt wurde die Methode von einem schwedischen plastischen Chirurgen, den gibt es auch noch, wie gesagt, alles Entwicklungen der letzten paar wenigen Jahre, Dr. Charles Randquist an den Victoria-Kliniken in Stockholm. Und was mich daran besonders interessiert hatte, ist, dass dieses Konzept eben von einem Chirurgen entwickelt ist, kommt aus keiner Marketingabteilung, auch nicht aus der Abteilung sozusagen von der Firma, die die Implantate und die Technik herstellt, sondern es ist ein Chirurg, der sich gefragt hat, wie kann man eine Brustvergrößerung so schonend wie möglich durchführen kann, also dass das Gewebe möglichst wenig Schaden davon trägt bei dem Eingriff und das Ganze dann in dem Sinne auch schneller macht, einfacher macht für die Patientin. Und das ist ein völlig anderer Ausgangspunkt als der, von dem viele Verfahren in unserer Branche starten, wo die Firmen sich irgendwas ausdenken und manchmal nicht so an die Praktikabilität denken. Was haben wir für ein Problem mit der klassischen Brustvergrößerung? Nicht wirklich eines, auch die ist weiterhin indiziert, aber wir haben jetzt einen neuen Player sozusagen mit dabei. Um zu verstehen, warum das einen Unterschied macht, muss ich kurz erklären, was bei einer klassischen Brustvergrößerung überhaupt passiert. Das Implantat braucht Platz. Ich muss also eine Tasche schaffen, eine Höhle, in die das Implantat eingesetzt wird. Und das passiert traditionell mit traditionellen Instrumenten, mit einem Elektrokauter, also wo ich Blut mitstille, mit einer Schere, mit Pinzette. Gewebe wird durchtrennt, Nerven, Blutgefäße, die Stützstrukturen der Brust, alles das wird in einem gewissen Maße verletzt, in einem gewissen Maße geschädigt. Da geht es nicht um Fahrlässigkeit, sondern das erfolgt aufgrund dessen, was ich da eben machen muss. Eine Tasche formen, also quasi die Anatomie der Situation gibt mir vor, was ich zu tun habe. Und da ist eben ein gewisses Verletzen von Geweben durchaus an der Tagesordnung. Und dazu kommt, dass das Implantat bei der klassischen Methode häufig unter dem Brustmuskel liegt. Das hat zwar Vorteile, weil die Weichteilabdeckung oft besser ist und das Implantat weniger ertastbar, bringt aber auch spürbare Nachteile mit sich. Man muss das Implantat heutzutage nicht mehr zwangsläufig unter den Muskel legen. Wir wissen, dass die Kapselfibroserate auch über dem Muskel, das war früher ein Grund, warum man es drunter legt, nicht mehr so groß ist. Und deshalb macht man auch beides drüber und drunter. Also das ist jetzt nicht der sozusagen Hauptpunkt bei dieser Operation. Aber worauf ich hinaus will, es gibt eben, wenn man das unter den Muskel legt, trotzdem Muskelschmerzen nach der Operation, was die Erholung ein bisschen länger macht. Und manchmal kann es eine sogenannte Animation Deformity geben. Wenn der Brustmuskel beim Sport angespannt wird, kann sich das Implantat etwas verformen oder auch wandern. Und wer das mal gesehen hat bei einer Patientin, der weiß, warum das auch ein Thema sein kann. Und natürlich, dann gibt es noch die Vollnarkose, die ist bei klassischen Brustvergrößerungen Standard mit allem, was das mit sich bringt. Man muss vorher nüchtern sein, man hat eine Aufwachphase, man hat, wenn auch ein kleines Risiko, man hat ein Narkoserisiko, man hat möglicherweise postoperative Übelkeit, das haben 20% der Patientinnen und Patienten. Also insgesamt schon eine deutlich längere Gesamterholung, unmittelbar nach der OP und auch in der Folge. Und die Brustvergrößerung ist einfach ein chirurgischer Eingriff in dem Sinne. Und ich sage deshalb nicht irgendwas, um hier Angst zu schüren oder die klassische Brustvergrößerung auszuspielen gegenüber Preservé, sondern ich möchte einfach nur die Unterschiede klar machen, die in ihrer Summation oder in ihrer Gesamtheit einen Unterschied machen. Was macht jetzt Preservé anders? Was ist das Besondere an dieser Technik? Das Implantat liegt bei Preservé oberhalb des Brustmuskels, subglandulär sozusagen, hinter dem Drüsengewebe. Der Musculus pectoralis, der große Brustmuskel, bleibt vollständig unangetastet. Das heißt, man hat keinen Muskelschmerz nach der OP, keine Animation Deformity, also keine veränderte seltsame Bewegung, wenn sich der Muskel bewegt, keine eingeschränkte Armbeweglichkeit in den ersten Wochen. Das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Den kann man allerdings auch mit einer gut gemachten subglandulären Brustvergrößerung erreichen. Das ist noch nicht ausschließlich sozusagen das Besondere. Was interessant wird, ist die Art, wie die Implantattasche vorbereitet wird. Das wird mit einem speziellen Instrument, dem sogenannten Channel Separator. Das ist so ein dickerer Stab, ein spezieller Stab, der wird in das Gewebe eingeführt, wie ein Tunnel zwischen die Drüse und den Muskel. Und das Ganze durch stumpfe Separation, also nicht durch einen Schnitt. Die Gewebefasern werden beiseite gedrängt und es wird nichts geschnitten. Und das ist das Besondere. Die Nerven, die kleinen Gefäße, die Cooper-Ligamente, das sind die natürlichen Stützbänder der Brust, die bleiben damit weitgehend erhalten. Und das hat direkte Konsequenzen. Weniger Blutung, weniger Schwellung, dadurch schnellere Heilung. Ich habe ja nichts geschnitten, das heißt, es muss der Körper nichts heilen. Und ein deutlich geringeres Risiko für Veränderung der Brustwarzenempfindlichkeit wurde auch beobachtet. Und dann das dritte Element des Verfahrens, wenn ich sozusagen diese Tasche geschaffen habe, nicht durch einen Schnitt, sondern eben durch diese Technik mit diesem speziellen Gerät, dann kommt, was interessant ist, der sogenannte Ballon-Expander. Statt die Tasche jetzt mit Instrumenten weiter zu formen, wird ein aufblasbarer Einwegballon eingesetzt und der wird über diesen vorbereiteten Tunnel in die richtige Gewebeschicht platziert, zwischen Drüse und Muskel, wird dann kontrolliert aufgeblasen mit Luft, exakt auf die Größe des Implantates später, und verdrängt das Gewebe dadurch sanft, bis die passgenaue Größe für das Implantat entstanden ist. Und dann wird der Ballon entfernt und das Implantat eingesetzt. Das klingt wahnsinnig einfach jetzt erstmal. Ist es tatsächlich auch. Und das Tolle ist eben, dass das mit so wenig Gewebetrauma passiert. Und die Ergebnisse sprechen deshalb auch für sich. In einer prospektiven Studie, also einer vorausschauenden Studie, wo man den Verlauf betrachtet, wurde nach 3 Jahren eine Rate von 0% für das sogenannte Dropout beispielsweise dokumentiert. Das ist eine Komplikation, dass das ungewollte Absinken des Implantats beschreibt und das kommt bei anderen Methoden durchaus vor. Dann haben wir die Lokalanästhesie. Was bedeutet das wirklich, wenn ich keine Vollnarkose brauche? Und das finde ich wirklich auch recht überzeugend und funktioniert. In den allermeisten Fällen kann der Eingriff ohne Vollnarkose durchgeführt werden. Es gibt eine örtliche Betäubung, dazu vielleicht auch, wenn man möchte, und das möchten viele Patientinnen, eine leichte intravenöse Sedierung. Das heißt, man hat so ein bisschen leichten Dämmerschlaf, man ist entspannt und schmerzfrei, aber eben nicht intubiert, keine sogenannte Larynxmaske, also keine Vollnarkose. Und das klingt vielleicht auch erstmal ungewohnt, wenn man sich vorstellt, dass man das überhaupt machen kann, weil allen Patientinnen ist eigentlich immer klar, dass man eine Vollnarkose braucht für eine Brustvergrößerung. Und die Vollnarkose ist jetzt erstmal auch nicht so dramatisch, darf man auch sagen. Ja, sie hat ein eigenes Risikoprofil und sie ist heutzutage auch gut machbar. Nichtsdestotrotz habe ich eben eine Vorbereitung, die ich dafür brauche, Überwachungskapazitäten, die ich danach brauche. Die Gesamtzeit des Eingriffs verlängert sich ein bisschen, die Erholung danach. Das heißt, wenn man darauf verzichten kann, ist es auf einigen Ebenen schon auch wirklich ein Gewinn. Der Eingriff selber dauert nicht lang. So kurz wie 30 Minuten können das manchmal nur sein oder 45. Die meisten Patientinnen verlassen die Praxis eine Stunde nach der OP. Und das erfolgt oder folgt aus diesem operativen Prinzip, das wir haben. Wir haben keine Narkose. Wir haben keinen dramatischen Eingriff in das Gewebe des Körpers. Der Muskel ist nicht betroffen. Das Gewebe ist viel weniger traumatisiert am Ende. Und deshalb braucht man schlicht weniger Erholung. Sowohl direkt nach der OP als auch in den Tagen danach. Sodass nach 1 bis 2 Tagen viele schon wieder gesellschaftsfähig sind. Schreibtischtätigkeit, Laptop aufklappen. Das kann man ja 2 Stunden nach der OP. Und ich möchte es wirklich auch nicht in dem Sinne bagatellisieren, wenn ich diese Sachen so erzähle, so leichtfertig. Aber es ist so. So sehen wir es einfach aus den Beobachtungen. Mit dieser OP, mit dieser Technik, Sport nach 2 bis 3 Wochen kann das begonnen werden und intensives Training nach 4 bis 6 Wochen, das ist ein völlig anderer Maßstab als das, was wir in der klassischen Brustvergrößerung haben, wo allein eben durch die Schonung des Muskels oft schnell 3 Monate oder länger rum sind, bevor man sagt, okay, jetzt können Sie wieder voll alles machen. Ich möchte aber auch klar sagen, was das alles nicht bedeutet. Also das endgültige Ergebnis, und das ist mit einer anderen Brustvergrößerung auch vergleichbar manchmal. Das endgültige Ergebnis habe ich genauso wenig direkt nach dem Eingriff, sondern natürlich habe ich ein bisschen Schwellung. Das Implantat kann in den ersten Wochen ein bisschen höher sitzen, als es dann später ist. Es kommt dann ja etwas runter mit diesem sogenannten Stuttgarter Gurt. Das kannst du auch alles in meinen anderen Folgen über die Brustvergrößerung gerne nochmal anhören. Und das ändert die Situation nicht so sehr, muss man sagen, jetzt in diesem Fall bei der Präservé-Technik, was das Endergebnis angeht. Aber der Weg dahin ist eben ein deutlich einfacherer. Das Implantat, das ist sicherlich wieder eine spannende Besonderheit bei der Präservé-Methode, ist ein ganz bestimmtes. Also umgekehrt gesprochen, die Methode ist auf ein bestimmtes Implantat ausgelegt, nämlich das sogenannte Ergonomics 2-Implantat von Motiva. Ich nenne hier ein Firmennamen. Das Problem ist, es gibt diese Technik nur von dieser einen Firma. Deshalb fällt es mir schwer oder ist es schwer, da komplett drauf zu verzichten. Und es wurde alles zusammenentwickelt. Die Instrumente mit dem Implantat und die Technik. Das ist kein Zufall, sondern eben ein Teil dieses ganzen Konzepts. Das Implantat ist kompakt und flexibel und weich genug für einen ganz kleinen Zugang. Tatsächlich nur 2 bis 3 Zentimeter, ohne dabei einen Qualitätsverlust oder Formstabilität einzubüßen. Das Implantat selbst ist weder ein klassisch rundes noch ein anatomisches Implantat im traditionellen Sinne, sondern es ist so ein bisschen dazwischen und reagiert auf seine Position, weil das Gel weich und verformbar ist. Das heißt, im Stehen nimmt es durch die Schwerkraft so eine leichte tropfenförmige Kontur an, im Liegen verteilt es sich flacher und gleichmäßiger runder. Das Gel im Inneren von diesem Implantat hat eine sehr variable Kohäsivität und das ja imitiert fast schon das Bewegungsverhalten von echtem Brustgewebe und ist damit wirklich super, super natürlich. Wir wissen auch, dass die besondere Oberfläche von diesen Implantaten eine sehr, sehr niedrige Kapselkontrakturrate zeigt. Also man sieht das wirklich auch, wenn man diese Implantate, diese Implantatoberflächen, die es auch bei anderen Implantaten dieser Firma gibt, auch nach Jahren herausnimmt, sieht man quasi keinerlei Kapsel. Und das ist schon tatsächlich auch was Besonderes. Vielleicht auch noch erwähnenswert bei der Diskussion über Brustimplantate grundsätzlich. Es gibt bei dieser Oberfläche, bei diesem Ergonomics 2 Implantat, keine Fälle bisher dokumentiert des sogenannten BIA-ALCLs. Steht für Breast Implant Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma, eine seltene implantatassoziierte lymphatische Erkrankung, bisher nicht beobachtet bei diesem Implantat und das bleibt auch hoffentlich so. Und wie gesagt, ich habe keine Verbindung zu der Firma, außer ich bin zertifiziert, diese Methode durchzuführen. Da muss man entsprechende Fortbildungen besuchen sozusagen, um mit der Technik vertraut zu werden. Und Das ist aber meine einzige Verbindung. Wie gesagt, mir geht es hier um die Besonderheit der Technik, die einfach nichts Vergleichbares kennt. Und deshalb fällt auch hier der Name des Implantates und der Firma. Und jetzt kommen wir dazu, für wen ist Preservé denn eigentlich am besten geeignet? Oder noch wichtiger, vielleicht für wen auch nicht. Preservé ist sehr gut geeignet für Frauen, die ausreichend eigenes Drüsengewebe mitbringen. Bei fast allen Frauen ist das auch so der Fall. Und die, und das ist der Punkt, ein eher moderates Ergebnis suchen. Also keine riesigen Implantate. 1 bis 2 Körbchengrößen, das ist so das Normale. Frauen, die sehr aktiv leben, die schnell in den Alltag zurück wollen, die keine ausgeprägte Erschlaffung der Brust haben. Man kann schon auch eine Bruststraffung mit integrieren, wenn die nicht so ausgeprägt ist bei der Preservé-Technik. Und dann natürlich für alle, die eine Vollnarkose aus medizinischen Gründen meiden müssen. Sowas ist eher selten. Da würde man wahrscheinlich von vornherein nicht operieren, ästhetisch, wenn das so gefährlich ist. Aber es ist meistens ja eher so, dass Patientinnen und Patienten einfach keine Vollnarkose wollen, wenn es geht, und die vermeiden wollen. Und das kann natürlich auch ein Trigger sein, um sich für diese OP-Technik zu entscheiden. Die durchschnittlichen Volumina, die durchschnittlichen Größen bei Preservé-Patientinnen liegen so zwischen 200 und 350 Milliliter. Das sind moderate Implantatgrößen. Ab 400 wird es dann schon größer. Die Größen sind bewusst moderat. Das ist das Prinzip dieser Technik. Und die Methode stößt quasi so ein bisschen an ihre Grenzen bei deutlich größeren Volumina, weil einfach dann das Gewebetrauma trotz schonender Technik auch zunimmt und natürlich das Ergebnis wird dann ein bisschen schwieriger zu erzielen. Man kann auch mal 400 oder ein klein bisschen drüber einsetzen, aber das sind dann auch wirklich schon große Implantate. Man bleibt meistens drunter und tatsächlich wenn man weltweit guckt, die Implantate, die mit dieser Technik häufigst oder am häufigsten eingesetzt werden, diese Implantatgrößen liegen zwischen 200 und 300 Milliliter. Wenn ich eine sehr ausgeprägte Erschlaffung der Brust habe, die eine echte Straffung erfordert, dann reicht Preservé oft allein nicht aus. Und bei ganz, ganz, ganz wenig Eigengewebe, also sprich wenig Brust, Eigengewebe, wenig Brustdrüse und dann noch eine sehr dünne Hautbedeckung. Da muss man auch sorgfältig abwägen, ob die subglanduläre Lage nicht doch zu sehr das Implantat dann zeigt. Und wir wollen nicht, dass das Implantat sichtbar oder ertastbar wird und ob man dann nicht möglicherweise doch unter den Muskel legt. Aber wenn eine andere Methode für die individuelle Anatomie eben medizinisch sinnvoller wäre, dann sage ich das natürlich in der Beratung. Das gehört dazu und dann ist es auch kein Drama, wenn man eine klassische Technik verwendet. Ja, also spannende Technik, die Preservé-Technik. Und insgesamt, Brustvergrößerungen sind seit den frühen 1960er Jahren schon Teil der plastischen Chirurgie. Es hat sich viel verändert, Implantate, Implantathöhlen, Implantatgele, Sicherheitsstandard, Narkosemittel sind besser geworden seit 1960. Aber das grundlegende operative Prinzip, wie man die Tasche schafft, oberhalb des Muskels, unterhalb des Muskels, wie man das Implantat platziert, das alles war über viele, viele Jahrzehnte erstaunlich stabil. Und Preservé ist zum ersten Mal seit ganz langer Zeit etwas, wo ich wirklich sagen kann, hier wurde etwas grundlegend anders gedacht. Schonender und für eine bestimmte Gruppe von Frauen erheblich passender als das, was bisher zur Verfügung stand. Und Frauen, die eben wissen, was sie wollen sozusagen, die keine riesige Brust haben wollen, die aktiv leben, bei dem Eingriff medizinisch keine Abstriche machen wollen oder sich in keine größere Gefahr geben wollen, für die ist das wirklich eine Option. Am Ende, ob es für dich das Richtige ist, falls du zuhörst und erwägst, möglicherweise diese Technik für deine Brustvergrößerung zu wählen oder grundsätzlich sich zu informieren, eine Brustvergrößerung durchzuführen. Das lässt sich natürlich immer erst in einer persönlichen Untersuchung wirklich beurteilen. Fotos geben eine erste Orientierung, aber eine valide Einschätzung braucht immer den direkten Befund. Und wenn du ein Gespräch möchtest, findest du mich in der Praxis Ästhetik Berlin, in der alten Schönhauser Straße 23 in Berlin-Mitte, alles im Netz gut zu finden. Mein Kollege Herr Dr. Block mit mir in der Praxis führt diesen Eingriff auch durch. Das heißt, wir können das als operative neue Technik gemeinsam gut anbieten und freue mich jetzt, dass die Folge hoffentlich geholfen hat, ein bisschen Klarheit in ein Thema zu bringen. Vielleicht kanntest du es auch noch gar nicht. Das ist relativ neu. Es wird in Deutschland noch relativ wenig drüber gesprochen, weil das erst vor einigen Monaten überhaupt gelauncht wurde. In Südamerika tatsächlich ist die Technik schon ein bisschen länger bekannt, 2-3 Jahre. Also das heißt, das ist alles, was relativ neu ist. Studienlage, keine Angst, ist trotzdem gut und die Ergebnisse. Und wir können das mit einer sehr guten Sicherheit anwenden, dieses System. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt Bewusst schön sein. Dem Podcast für Schönheitschirurgie und das Leben. Bis dahin, bleib so schön, wie du bist. Tschüss.